Seitenblick, ein Podcast für mehr inklusive Perspektiven.
Inklusion, kurz ins Blickfeld nehmen, dann aber schnell wieder wegschauen. Sonst wird es kompliziert und meistens auch nervig und anstrengend. Man kann es ja gar nicht allen gleichzeitig recht machen. Es ist teuer, es kostet zu viele Ressourcen, Zeit und Energie. Ja, das stimmt, es ist nervig, es kostet Energie und es ist kompliziert. Aber genau dort wollen wir hinschauen. Weil wem seine Energie kostet es denn wirklich? Für wer ist was kompliziert? Wir wollen den Spiess umdrehen und schauen mal, wer eigentlich wer bei was behindert und was eine inklusive Gesellschaft wirklich bedeuten würde.
Ein Kulturort für alle. In der Heitere Fahne kannst du fein essen, Theater schauen, Konzerte hören, Feste feiern und die große Liebe oder den Sinn des Lebens suchen. So die Beschreibung der Heitere Fahne auf ihrer Website. Und damit herzlich willkommen zur 11. Folge von Seitenblicke, dem Podcast für mehr inklusive Perspektiven. In der heutigen Folge möchten wir euch einen Veranstaltungsort im Kanton Bern mit dem Namen Heitere Fahne vorstellen, der eine Vorreiterrolle im Bereich inklusive Kultur einnimmt. Neben Jan Graf, verantwortlicher Inklusion, und mir, Janine Bürkli, Co-Leitung vom Kleintheater Luzern, sitzt auch Rahel Bucher von der Heitere Fahne mit am Tisch. Hallo Rahel.
Hallo zusammen.
Hallo Rahel. Wenn du jetzt die Heitere Fahne beschreiben müsstest, wie würdest du sie beschreiben?
ein sehr bewegter, sich immer wieder verändernder Experimentierraum, würde ich sagen, der aber trotzdem mittlerweile schon ein bisschen im mittleren Alter angekommen ist. Also es gibt uns ja jetzt schon seit 11 Jahren und ist natürlich auch schon mittlerweile viel institutionalisierter oder hat mehr Struktur, als das am Anfang war, genau. Aber nach wie vor würde ich sagen, es ist ein Ort, wo sehr viele Versuche möglich sind und wo auch ganz unterschiedliche Menschen Platz und eine Stimme finden.
Wie sieht so deine Rolle aus? Was machst du bei der Heiteren Fahne?
Das frage ich mich auch immer wieder.
Okay.
gerade gestern habe ich in einer SMS geschrieben, dass ich ein bisschen verzweifelt bin, manchmal, was meine Rolle in der Heitere Fahne angeht. Aber mehr auch so, ich denke einerseits so aus Überforderung manchmal und manchmal auch, weil ich halt jetzt auch schon von Anfang an dort bin und dann mir auch so überlege, was dann so eine persönliche Weiterentwicklung ist, genau. Aber im Moment ist meine Rolle, ich bin Teil der Ground Control, das ist unsere Geschäftsleitung, die besteht aus 5 Menschen. Ich bin Co-Verantwortlicher für das Kulturprogramm mit Schwerpunkt dem Theater und Eigenformaten. Das heißt, ich bin dort wie einerseits Veranstalterin, aber auf der anderen Seite bezeichne ich mich auch als Künstlerin, weil ich ja selber auch Theaterproduktion und Kulturformate umsetze und nicht nur konzipiere, sondern wirklich halt auch mit den Menschen zusammen das erarbeite, genau. Und dann bin ich halt auch viel noch so in der Kommunikation und beim Geldsuchen und bei vielen so strategischen Fragen halt auch wie involviert. Genau, viele Hüte.
Ja, das mit den Hüten kenne ich sehr gut, auch jetzt im Kleintheater. Auf diese kommen wir sicher dann noch zu sprechen, aber wo die Heitere Fahne entstanden ist. Was war der Grund des Entstehens? Was war der erste Gedanke, weshalb es eine Heitere Fahne braucht? Wie seid ihr entstanden?
Das war fast eher ein Zufall oder Urknall als so etwas, was wir vorbereitet hätten. Wir haben einfach vor der Heitere Fahne waren wir schon wie so ein loses Kollektiv als Verein organisiert Und wir haben punktuell inklusive Kulturanlässe schon veranstaltet in Bern, das Sebeli Boom Festival eigentlich vor allem. Das war unser erstes Projekt. Und eigentlich ist das auch so aus dem Leben heraus entstanden, weil wir waren eine Gruppe von Menschen, Freundinnen, Beziehungspersonen. Und wir haben über Insieme waren wir in sehr vielen Ferienlagern unterwegs, in den Ferien. Und da kamen dann immer verschiedene Freundinnen mit oder Bekannte oder so. Und wir waren eigentlich immer so für 2 Wochen eigentlich so in einer besonderen Welt und hatten sehr viel Spaß und sehr viel Leidenschaft immer in diese 2 Ferienwochen gesteckt. Und haben dann wie so gemerkt, dass es eigentlich so schade ist, dass so dieses inklusive Zusammensein nur so in den Ferien passiert und wir sonst eigentlich im Alltag kaum Berührungen in der Art haben und es auch keine Angebote gibt. Und eigentlich aus dieser Freude an diesen Ferienwochen zusammen mit Menschen mit Behinderungen haben wir gedacht, es wäre cool, diese Ferienwochen in den Alltag zu holen und über Kulturveranstaltungen im öffentlichen Raum eigentlich wie so diese Perspektive mehr Leuten zugänglich zu machen. Und dann haben wir mit diesem Sebeli Boom Festival angefangen, dass wir von Anfang an zusammen mit, also von und mit Menschen mit und ohne Behinderung wie konzipiert und umgesetzt haben. Und das haben wir aber dann nur einmal im Jahr gemacht. Und ich habe dann gleichzeitig angefangen, Theater zu machen, auch so im inklusiven Bereich, aber auch nur so punktuell. Und irgendwann haben wir so gedacht, ja, eigentlich ist es schade, dass wir das nur so punktuell machen, weil ja, es müsste eigentlich immer und jeden Tag müsste das möglich sein. Aber wir haben dann nicht so aktiv überlegt, was jetzt die Lösung ist. Es war dann eben eher so ein Urknall, dass wir zufälligerweise dieses Haus entdeckt haben, wo jetzt die Heitere Fahne drin ist. Es ist die alte Brauereiwirtschaft von der Gurtenbrauerei. Also das Haus steht unten am Gurten und am Sonntag spaziert man halt dort viel vorbei, um auf den Berner Hausberg zu gehen, und das haben wir auch gemacht. Genau, mit unserem kleinen Sohn damals, und haben dann halt gesehen, dass die Tür da offen steht und dass alles verlottert aussieht, und haben dann reingeschaut und sind in diesem Theatersaal gestanden und haben gemerkt, dass da schon seit Jahren nichts mehr gegangen ist, und dann hat eigentlich der Ort uns gefunden.
Eben, wenn man jetzt dir so zuhört, das Feuer brennt immer noch und eben die Augen glänzen, aber du hast schon auch angetönt, es ist manchmal eine auch Grenzerfahrung ein bisschen, aber weshalb brennt das Feuer immer noch für die Heitere Fahne bei dir?
Also ja, für mich ist es tatsächlich wirklich so ein Herzens- und auch Lebensprojekt, aber schon wirklich auch ein Ort, wo ich mich auch persönlich mega abarbeiten muss. Mhm. Das Feuer brennt eigentlich immer noch unendlich, vor allem um halt immer noch eigentlich dieser Wunsch, möglichst viele verschiedene Menschen zusammenzubringen, die sonst vielleicht nicht so viel miteinander zu tun haben oder die auch nicht eine Stimme auf einer Bühne in Anführungsstrichen bekommen, also eine Stimme, die öffentlich gehört wird, und auch halt Perspektiven aufeinander clashen zu lassen und das aber nicht so in einem provokativen Anti-Umfeld, sondern halt eigentlich in einem, ja, ich weiß nicht, wohlwollenden, irgendwie mega herzlichen Setting. Und natürlich darf schon wie so ein bisschen der kleine Stachel oder so, das Provozieren darf schon auch drin sein. Aber ich meine mehr jetzt, dass wenn man zu uns kommt, dass man sich wohlfühlt. Und halt für diese Idee eigentlich mit Kultur und Kunst und auch mit selber eben Sachen, Inhalte zu produzieren, gemeinsam in einem diversen Team. Für das werde ich endlos brennen. Also weil ich das Gefühl habe, dass das eben eine der wenigen Möglichkeiten ist, wo man halt immer noch sehr frei und lustvoll irgendwie experimentieren darf und kann und halt auch wirklich sehr verschiedene Menschen erreichen kann, so auf eine lustvolle Art.
Wie groß seid ihr jetzt im Moment?
Wir haben ein Betriebsteam, das besteht aus rund 30 Menschen, mal mehr, mal weniger, die alle in einer Teilzeitanstellung bei uns sind. Und wir haben immer noch ganz viele freiwillige Helferinnen, die uns unterstützen bei Anlässen oder gewissen Formaten. Und dann sind es halt auch sehr viele Künstlerinnen, die bei uns aus- und eingehen und ganz, ganz verschiedene Gäste, weil wir ja neben der Kultur auch viele Privatanlässe zum Beispiel haben und auch das Restaurant, also Leute kommen auch bei uns essen. Und genau, das sind sehr viele jedes Jahr, die uns besuchen.
Shani, wir haben jetzt ein bisschen über die heitere Fahne etwas erfahren. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du über die heitere Fahne jetzt nachdenkst oder jetzt auch bei Rahels Ausführungen? Was hast du so für Gedanken?
Also zuerst mal klingt das nach sehr viel. Wie du gleich gesagt hast, ihr habt Barbetrieb, ihr habt Vorstellungen, sehr viele Leute, die involviert sind. Also es klingt super spannend, aber natürlich eben auch herausfordernd. Und ich fand es auch total spannend, wie du gesagt hast, es gibt es ja jetzt seit 11 Jahren. Mhm. Und mich würde auch interessieren, du hast gesagt, jetzt sind natürlich nach 11 Jahren auch mehr Strukturen auch vorhanden. Wie nimmst du das wahr? Was sind so die Vor- und Nachteile, wenn mehr Strukturen an so einem Betrieb vorhanden sind?
Ja, das ist eine spannende Frage. Weil eigentlich, ich würde wie sagen, wir sind an dieser Strukturfrage zum Teil auch, wir sind gescheitert und gewachsen an dieser Frage, würde ich sagen. Genau. Weil wir haben eigentlich so nach 5, 6 Jahren, eigentlich so nach dieser wilden Pionierzeit, haben wir so ein bisschen gemerkt, dass wir an die Grenzen stoßen und haben gemerkt, es muss wie so ein nächster Schritt kommen. Dann kam diese ganzen Strukturdiskussionen und da sind natürlich dann auch, haben sich auch einfach Beziehungen oder haben sich Verbindungen aufgelöst, weil man sich da halt auch nicht in allem einig war. Und mittlerweile haben wir eigentlich ziemlich viele Strukturen. Ich finde, wie der Vorteil ist sicher, dass es irgendwie Klarheit und vielleicht auch eine Art von Gerechtigkeit, von Mehrstimmigkeit auch auf Leitungsebene und so irgendwie schafft. Also da sind wir immer noch auch noch nicht dort, wo man sein könnte. Aber genau, und so vielleicht so ein bisschen eine Ruhe reinbringt, so weit wie möglich so bei diesen Strukturfragen. Aber das ist nie abgeschlossen, merke ich. Und auf der anderen Seite, also wir diskutieren immer noch um Strukturen, wer mehr, wer weniger möchte und so, ja. Aber, und vielleicht das Negative, vielleicht so ein bisschen die Kehrseite ist natürlich, dass vielleicht so dieses, ja, doch manchmal dieses wilde Ungestüme, so das mega einfach drauf losmachen, auch über die Grenzen hinausgehen, das ist halt auch so eine Frage, will man das oder nicht oder wie lange kann man das aushalten, aber das ist zum Teil natürlich auch, ja, kann auch dann wie eine Qualität oder eine künstlerische Qualität sein, wenn man irgendwo ein bisschen weitergeht oder so, genau, und Struktur verhindert das vielleicht manchmal auch ein bisschen oder nimmt auch so ein bisschen vielleicht zum Teil die Innovationskraft raus, aber es kann eben einige Sachen auch befreien.
Was mich noch kurz wundernehme bei deinen Ausführungen, nach dem Pioniergeist, nach dem Rock'n'Roll, hast du gesagt, ihr seid an die Grenzen gestoßen. Von euch her oder von außen, an welche Grenzen seid ihr da gestoßen, um zu merken, dass ihr vielleicht Strukturen aufbauen müssen, was dann auch wieder anstrengend sein kann?
Verschiedene Grenzen, würde ich sagen. Also sicher ganz mal angefangen bei allen, die sehr viel in dieses Projekt gegeben haben oder immer noch geben, ist sicher immer so diese Frage nach, bis wo kann man gehen und wo beginnt vielleicht auch so eine Art von Selbstausbeutung oder so. Also ja. Genau, das sind so die persönlichen Grenzen und die sind halt in einem diversen Team noch weniger normiert als in einem vielleicht ein bisschen homogeneren Team, oder? Also das ist genau, dann, genau, und dann aber natürlich auch an Grenzen so als System. Also wie bewältigt man es, über 100 öffentliche Anlässe im Jahr zu stemmen, genug Geld reinzubekommen, dass man die Löhne bezahlen kann, die Miete bezahlen kann, dass man irgendwie wild und doch professionell gegen außen kommunizieren kann mit Geldgeberinnen, dass Künstlerinnen bei uns spielen wollen, obwohl man selber Stühle mit rumrücken muss, die Technik dann trotzdem funktioniert. Das sind dann so wie Grenzen als System oder als Team, wo wir dann wie auch gemerkt haben, es braucht dort wie vielleicht mehr Aufteilung, halt in einem gewissen Sinn auch mehr so wie Spezialisierung. Und mit dem einhergeht aber dann natürlich, dass wenn nicht mehr alle alles machen oder alle so alles denken, geht dann halt zum Teil auch vielleicht so diese große Identifikation so über das immer zusammen und gemeinsame und so vielleicht zum Teil auch ein bisschen verloren. Und jetzt haben wir halt ein Planetensystem, also das heißt, wir haben Bereiche aufgeteilt, also es gibt einen Büroplaneten, einen Kulturplaneten, einen Küchenplaneten, Grümpelplanet, Herzplanet und ein Konfettiplanet, und man ist jetzt wie Bewohnerin von einem dieser Planeten, also man weiß jetzt eigentlich genau, wo man verortet ist, aber okay. Das führt natürlich dann auch ein bisschen dazu, dass man dann trotzdem, wenn man auf diesem Planet ist, so das ganze Universum nicht vergisst oder dass die Kommunikation dazwischen dann funktioniert und so. Genau. Und vielleicht noch etwas zum Thema so Macht oder so, also oder Entscheidung, das finde ich halt auch spannend. Wenn halt nichts geregelt ist, entstehen halt natürlich logischerweise informelle Hierarchien irgendwie. Also ich glaube, das passiert fast in jedem Kollektiv oder ist eine große Herausforderung. Wenn man es dann regelt, kommt schnell die Frage, ja, okay, was sind wir jetzt? Also sind wir basisdemokratisch? Haben wir flache Hierarchien? Wollen wir ein Kreismodell? Wie machen wir das? Und dort wollten wir halt auch versuchen, ein bisschen Klarheit zu schaffen. Einerseits um so Informalitäten irgendwie ein bisschen aufzuheben, aber auch um Verantwortung besser zu verteilen auf mehr Leute. Ich glaube, das bleibt eine Herausforderung, immer diese Fragen. Weil Verantwortung automatisch dann auch mit plötzlich mehr Entscheidungskompetenz verbunden ist und so die Frage, wie bringt man möglichst viele Menschen eigentlich in diese Rolle, dass sie das auch möchten. Genau.
Gehen wir ein bisschen auf den Kulturplaneten, Janine.
Genau, weil bei euch entstehen ja auch Theaterproduktionen. Mhm. Und mich würde da interessieren, wie geschieht das? Wie geht ihr da vor? Wie entsteht bei euch so ein Theaterstück?
Es ist nicht immer ganz der gleiche Weg. Es kommt immer ein bisschen drauf an, von wo so der Ursprung ist. Also, weil wir haben eigentlich gibt es zwei, ja, oder sogar drei Wege. Also, es gibt einerseits so die Eigenproduktion aus der Heitre Fahne, die entsteht, das sind dann wie so Formate oder Ideen, die wie im Programm der Heitre Fahne entstehen und man dann auch mit dem Team zusammen entwickelt und zum Teil dann externe Leute dazu holt. Das sind so Formate, wo wir dann auch nicht mega lang proben. Das sind eher so Shows mit Moderation, mit Nummern oder so. Dann haben wir das Heitere Theateratelier. Das ist da haben wir wöchentliches Training für Menschen, die sich für Theater interessieren. Und das ist so wie eine Basis. Da gibt es dann, einerseits machen wir Produktionen mit dem Atelier, wo wir schauen, was für Themen interessiert die Teilnehmerinnen oder was passiert gerade außerhalb von uns, auf was möchten wir reagieren. Dann schauen wir eigentlich wie zusammen, wie wir das angehen und wie wir das umsetzen, weil im Theateratelier sind wir wirklich ein sehr, sehr diverses Team und da ist eigentlich die Hauptlust immer dann bei allen Themen eigentlich so eine gemeinsame Sprache zu finden für das. Ist, da proben wir auch nicht jetzt monatelang, sondern ja, auch ein bisschen kürzer als so in eine, bei einer klassischen Theaterproduktion, aber schon auch mit genug Zeit und aber irgendwie auch so natürlich mit einem künstlerischen Anspruch, aber vor allem auch mit dem Anspruch, in einem möglichst so angst- und lustvollen Raum einfach so weit zu kommen, wie es dann geht. Mhm. Also es geht immer ganz fest dann auch um den Prozess und am Schluss, dass alle mit Freude und in ihrer Stärke dann auf der Bühne sind. Und das ist eigentlich auch, dass es ganz viel so wie Energiearbeit, mhm. dass es von, auch von der Energie lebt. So. Und dass wie so diese Freude und diese Lust halt so überschwappt. Mhm. Und dann haben wir noch unser professionelles Ensemble, eigentlich ist das Theater Freiraum. Und da proben wir wirklich 8 Wochen 80%. Nicht alle gleich viele Tage, da schauen wir auch so ein bisschen, was möglich ist. Das ist unser Ensemble, wo auch professionelle Theaterschaffende oder Musikerinnen dann dabei sind. Bei anderen Produktionen auch zum Teil, genau. Aber da sind wir so ein bisschen, waren wir bis jetzt ein fester Kern. Das ist sich jetzt auch gerade ein bisschen neu am Formieren. Wir machen jetzt eine neue Produktion, Heidi. Und da wird es ein bisschen eine neue Konstellation. Genau, aber da proben wir 8 Wochen, also 2x4 Wochen mit Pause dazwischen. Da entwickeln wir sehr viel eigentlich zusammen. Also Maike, die jetzt bei Heidi Regie macht und ich mache Dramaturgie, wir haben eigentlich wie zusammen wie schon die Leitung und machen wie das Konzept, aber dort gibt es schon sehr viel Vorarbeit eigentlich mit der Gruppe, dass wir dann wie schauen, wer bringt was rein jetzt zu dieser Geschichte? Also jetzt zum Beispiel Vera, eine Schauspielerin, die töpfert noch. Und im Moment ist das Töpfen für sie fast wichtiger als das Theater. Und jetzt wird sie halt auf der Bühne diese Geschichte töpfen. Also sie, genau. Also man, genau, wir schauen dann eigentlich, wieso, was, mhm. wo ist die Lust eigentlich von den Schauspielerinnen auch? Wo sind Sie gerade dran, auch ästhetisch, mhm. ja, und dann versuchen wir das halt zu einem Ganzen zu verweben mhm. irgendwie, genau.
Ihr seid ja ein inklusiver Cast.
Ja.
Wie gelingt es euch, alle einzubeziehen oder kann es auch Grenzen geben? Oder ist das jetzt eben ja. wie das beim Töpfen, dass man halt das dann so aufzieht?
Also ich glaube, die Grenzen, also eigentlich sind die Möglichkeiten unendlich,
okay.
finde ich.
Schön.
Genau. Die Grenzen sind, finde ich, tatsächlich auch eher einfach Kräfte oder energetische Grenzen von uns allen. So, ich glaube, das sind die Grenzen. Und halt dort immer wieder zu schauen, wie schaffen wir es mit unseren unterschiedlichen Möglichkeiten, Zeitverständnissen, Kräfteressourcen, so zu arbeiten, dass irgendwie alle so möglichst im Einklang sind und nicht einige dann einfach völlig ausbrennen und die anderen nur das machen, was ihnen gefällt. Also dass auch diese geteilte Verantwortung eigentlich für einen Theaterabend und wir versuchen das eigentlich sogar dann so weit zu zelebrieren, dass wir finden, dass auch die Zuschauerinnen eigentlich noch eine Mitverantwortung tragen dürfen, für das dann so ein Abend gelingt, genau. Und im Probenprozess natürlich, also natürlich stoßen wir an Grenzen, einfach wirklich vor allem ressourcenmäßig, weil okay. wir hätten auch gerne zum Beispiel vielleicht noch eine Person mehr im Team, die nur für die Care-Arbeit da wäre, also ja, das wäre so wie ein, also jemand, der sich einfach ums Wohlbefinden von allen Beteiligten kümmert und irgendwie so drumherum organisiert und schaut, dass es mit dem Essen klappt, dass es einen guten Safe Space gibt, dass man bei Krisen irgendwie gerade übernehmen kann, genau. Das ist dann natürlich schon Luxus, genau. Aber dort sind wir immer so ein bisschen also wir haben mittlerweile auch eine Person, die dann so in einer Art wie Assistenzrolle dabei ist. Aber häufig ist die Person dann auch ein bisschen in einer Doppelrolle, weil es etwas zwischen Regie und Care, also Regieassistenz und Care-Arbeit ist. Mhm. Genau. Und wir machen natürlich alle auch viel Care-Arbeit. Aber ich glaube, das ist gerade bei diesen Formaten auch mega wichtig, weil Care-Arbeit eigentlich auch Beziehung ist und weil ich glaube, dass künstlerische Arbeit oder Theaterarbeit immer eigentlich ganz viel Beziehungsarbeit auch ist.
Mhm. Habt ihr irgendwelche Strategien entwickelt, wie ihr bei den Leuten die Ressourcen abholen könnt mit Check-in, Check-out oder gibt es irgendwas, was ihr...
Ja, wir machen, also wir starten eigentlich immer mit Kaffee und so wie zusammen zum Morgenessen, einfach eine halbe Stunde. Also das heißt, wir starten um 9:30 die ersten und das ist aber Probenbeginn und die ersten 30 Minuten ist einfach Kaffee trinken, erzählen, abladen, sich gemeinsam freuen, einfach wie so alles aus dem Alltag, was noch raus muss, geht dort raus. Man kann sich austauschen. Manchmal ist es ganz ernst, manchmal ist es mega lustig. So, und dann um 10 ist so wie, gehen wir dann in den Proberaum und dann ist wie so, lassen wir einfach den Alltag draußen beim Kaffee, genau. Das ist so ein bisschen unser tägliches Ritual. Das bewährt sich mega irgendwie, weil man dann einfach wie so sich freigeschafft hat, eigentlich schon ein bisschen von den Sorgen oder von Themen, die einem sonst belasten und man dann so für 1,5-2 Stunden dann wirklich konzentriert in einen Probenprozess kann und wir eigentlich so auf der Leitungsseite das dann auch einfordern. Mhm. So, genau.
Wie, also sind das auch Themen, die euch beschäftigt und die dann auch um das herum wie Care-Arbeit auch Programm macht oder das thematisiert vielleicht auch auf der Bühne?
Ja, ja, also das genau, das ist also jetzt gerade beim Theaterfreiraum, aber auch im Atelier sind natürlich zum Teil schon sehr langjährige Konstellationen und Beziehungen und da wiederholen sich auch die Themen, so wie das bei uns ja auch ist. Wir haben alle unsere Muster und Schlaufen und die kommen einfach immer wieder. Und häufig ähneln die sich ja auch oder sind es ähnliche Themen. Also Beziehung zum Beispiel, Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeit, Familie. Geld verdienen, also so diese existenziellen Fragen, die uns dann alle eigentlich als Gruppe betreffen. Und ja, also sehr häufig fließt das dann indirekt oder direkter auch in Produktionen ein oder nehmen wir dann vielleicht mal wieder ein Thema speziell heraus. Also zum Beispiel haben wir die Herzblatt-Show. Das ist so ein Dating-Format, das ist jetzt am 14. Februar. Und das machen wir jetzt zum 17. Mal. Und das war jetzt sehr lange immer so einfach auf Liebe ausgerichtet. Aber es ist ein sehr lustiges, lockeres Format. Man darf flirten, einander Komplimente schreiben. Es gibt so Liebesengel, die dann Briefe verteilen. Dann gibt es eine Show und man kann daten. Und dann gibt es noch Disco. Aber sehr alles so locker. Und jetzt haben wir zum Beispiel wie so gemerkt, dass das auch ein schwieriges Thema ist, einfach so, das so einzuengen auf Liebe und haben das jetzt auch angefangen, jetzt dieses Jahr versuchen wir da noch einen Schritt weiter zu gehen, so wie das zu öffnen und halt auch wie so Freundinnenschaft eigentlich so wichtiger zu machen und genau, und das ist einerseits, weil das ja im Moment so auch ein gesellschaftlicher Diskurs ist, aber andererseits, weil wir auch merken, dass gerade in inklusiven Konstellationen eigentlich das fast wichtiger ist, darüber zu reden, wie pflegen und hegen wir Freundinnenschaften, Komplizinnenschaften und nicht unbedingt die Liebe. So. Also es ist ja auch eine Form von Liebe. Genau. Mhm. ja, so, es fließen ganz viele Sachen ein, oder dann auch, wir haben ein Jahresthema in der Heitere Fahne, da überlegt man natürlich auch, wo setzt man an und holt sich irgendwie Ideen und so ab. Es durchdringt sich so alles. Ja.
Wie geht ihr damit um, wenn entgegengesetzte Bedürfnisse im Raum sind? Wenn, also zum Beispiel, wir hatten auch schon einmal die Situation, wo wir gemerkt haben, wir können gar nicht alle Bedürfnisse erfüllen. Das klingt jetzt sehr logisch, aber...
Ja, also wir ergänzen das mit einem Beispiel, oder? Wenn wir alle Behindertenformen, die wir abdecken wollen, wie jetzt Sehbehinderung und jetzt Hörbehinderung, braucht eigentlich die Hörbehinderung den Gegensatz, was eigentlich die Sehbehinderung gar nicht braucht und umgekehrt. Und wie schafft ihr dort den gemeinsamen Raum?
Ich, ganz ehrlich, wir schaffen da auch nicht immer den gemeinsamen Raum. Ich glaube, wir alle haben den Anspruch, im Herzen ist der Anspruch da, dass wir immer einen gemeinsamen Raum schaffen. Aber in der Umsetzung ist das natürlich einfach nicht immer möglich. Und trotzdem ist es aber eine Haltung, die wir leben. Und ich glaube, und auch das ist wieder eigentlich eine Energie, finde ich. Ist nicht jeder Abend ist voll zugänglich für alle. Keine Chance, werden wir nie schaffen, glaube ich. Man kann mal einen Schwerpunkt hier legen, einen Schwerpunkt da. Im Moment zum Beispiel merken wir, dass wir ganz fest eigentlich das Migrationsthema vernachlässigt haben in den letzten Jahren. Ja. Es kommen auch immer wieder neue Themen.
Inklusion kann man auch breit denken.
Genau. Und darum, ganz ehrlich, wir schaffen das sicher auch nicht immer, auch wenn wir das im Herzen gern möchten. Und
das, glaube ich, ist ein guter Punkt. Oder? Das zerreißt auch mich manchmal als verantwortlicher Inklusion, dass sich eigentlich alle irgendwie dabei haben zu wollen, aber wenn ich dann merke, dass es eben, wenn ich wirklich alle dabei haben will, auch Ausschlusskriterien kreiere, ist es für mich befreiender, eben wie du gesagt hast, eine Haltung zu generieren und auch frei zu denken und zu sagen, okay, ich mache Schwerpunkte wieder, ich halte den die Fackel hoch, alle müssen irgendwo dabei sein, weil dann macht man sich Rückenprobleme, weil man sich so verbiegen muss, dass es gar nicht geht. Also das haben wir auch gemerkt.
Ja, das verstehe ich gut, ja.
Jetzt hast du erzählt, wie so Produktionen bei euch funktionieren. Das tönt extrem spannend, aber auch extrem Energie. Verbrauchsmäßig. Wie ist es dann, wenn ihr auf Tour geht? Okay, die Mimik sagt alles.
Es ist das Coolste, auf Tour zu gehen. Ja. Nein, also wir haben das ja jetzt erst gerade so ein bisschen neu entdeckt.
Okay. Ihr tut noch gar nicht so lange.
Nein, weil wir waren einfach bis jetzt also das Haus ist halt wirklich sehr vereinnahmend und es waren einfach keine Ressourcen da, um das irgendwie zu pushen, und mich hat das jetzt erst, also es ist immer schon wieder Thema und wir sind ab und zu auch schon mal und wir wollten immer und so, aber dann hat es niemand in die Hand genommen, und so vor 2 Jahren hat es mich dann mal wieder so ein bisschen gepackt, weil ich mir auch wieder so die Frage von der Nachhaltigkeit irgendwie gestellt habe, von diesen super aufwendigen Produktionen und auch so gedacht habe, es ist einfach so schade, wenn diese Sachen nur bei uns im Haus auch in einem für uns mittlerweile geschützten Rahmen ja eigentlich dort stattfinden, weil wir haben ein Publikum und wir wissen irgendwie, was funktioniert und was nicht. Und ich habe so mega Lust bekommen und immer noch große Lust, auszuschwärmen und halt wie auch in anderen Bubbles und in so ungewohnteren Settings oder wo man das halt noch nicht kennt oder wo man auch uns nicht kennt, zu spielen und eben auch zu ermöglichen, dass man mit ganz diversen Gruppen touren kann. Jetzt machen wir das dieses Jahr. Also wir waren ja letztes Jahr bei euch, wir waren in St. Gallen, wir waren an der Attention, an diesem großen Theaterfestival in Deutschland. Es war mega toll. Aber ja, es ist natürlich, es braucht sehr viel Organisation, es braucht ganz viele individuelle Lösungen von der Hinfahrt bis zu, wie man dort wohnt, was man isst, wo man sich bewegt. Und jetzt, dieses Jahr, haben wir uns noch ein bisschen komplizierter gemacht, weil jetzt sind wir 15 Leute und 4 davon sind in einem Elektrorollstuhl und brauchen wirklich Pflege. Und wir spielen in einer Woche, spielen wir hier im Neubad. Und wir spielen dann noch in St. Gallen an einem Festival. Und jetzt machen wir das einfach. Und alle wollen.
Okay. Es ist so wie die Pionierstimmung.
Ja, also alle Beteiligten wollen das. Ja, genau. Und die Institutionen machen mit. Und die Eltern und genau. Alle Playerinnen machen mit. Aber das braucht natürlich viel Beziehungsarbeit, viel Organisation, viel Vertrauen, auch das Haus, das uns jetzt so ein bisschen vielleicht da 2-3 Mal auch ziehen lässt, was ja dann auch bedeutet, dass meine Ressourcen ein bisschen zum Beispiel anders verteilt werden oder auch die von anderen Leuten im Haus, wenn man dann halt weg ist oder Touren plant. Genau, aber wir wollen das jetzt dieses Jahr auch so machen und eigentlich ja von jetzt an irgendwie versuchen, so wie von dieser Homebase einfach noch mehr auszuschwärmen und wie die Sachen auch zeigen zu dürfen und eben auch zu zeigen, dass es möglich ist, auch als diverses Ensemble zu touren. Ja.
Und mit welchen Produktionen geht ihr auf Tour? Nicht mit allen wahrscheinlich, ne?
Nein, also genau, wir haben also jetzt völlig losgelöst, war eigentlich so die erste, wo wir wirklich viel auf Tour sind. Also das haben wir jetzt fast an 16 verschiedenen Orten gespielt, über mehrere Jahre und immer wieder in neuen Konstellationen. und jetzt haben wir Röllele gemacht im November, genau. Und da wussten wir auch schon von Anfang an, dass wir auf Tour gehen werden, weil wir einfach schon wie Partnerschaften hatten, genau. Und jetzt mit Heidi sind wir eigentlich auch schon am Schauen, genau. Also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt bei der Konzipierung ein bisschen anders denken, weil wir schon überlegen, wie können wir das alles so machen, auch vom Bühnenbild her und so, dass es einfach möglich ist zu touren, genau.
Wenn ihr an Gastspielorten geht, oder angefragt werdet, habt ihr einen Access Reader, also so ein Rahmenbedingungen, wo ihr sagt, das müssen wir haben, um bei euch zu spielen? Oder wie geht ihr da vor? Macht ihr wirklich Rock'n'Roll und geht wieder auf eure Ressourcen? Also das nehme mich jetzt schon wunder.
Ja, das ist so. Genau, jetzt sind wir eigentlich dort auch wieder an einem Anfang. Okay. Ich bin mega froh, stellst du diese Frage, weil es ist wirklich Chaos. Also wir haben keinen Access Reader, also wir haben einen Care Rider umgekehrt vom Haus. Also wenn Künstlerinnen zu uns kommen, haben wir einen Care Rider. Dort sind Sachen auch drin, die wir als Haus zur Verfügung stellen können und uns aber auch wünschen umgekehrt. Okay. Aber was wir noch nicht haben, mega gut sprichst du es an. Wir haben kein Access oder Care Rider, wenn wir auf Tour gehen. Wir schauen so ein bisschen irgendwie von Ort zu Ort, genau, auf Kosten von uns natürlich. Also, und was wir zum Beispiel auch noch nicht haben, da hat mich nämlich jetzt jemand vom Theater Hora drauf aufmerksam gemacht. Wir machen ja auch Koproduktionen oder Kooperationen. Und da sind wir auch einfach viel zu nett, glaube ich, oder viel zu naiv, aber weil wir dann nicht, wir machen dann so ein bisschen Handgelenk mal Pi-Rechnung, was jetzt das kostet, und dann plötzlich merken wir, scheiße, ich bin ja jetzt 3 Monate für das am Arbeiten, und das bezahlt jetzt die Heiter, aber eigentlich bin so, und da sind wir wirklich noch nirgends so, und da merke ich auch, fehlt mir das Know-how, also es fängt jetzt erst gerade so an und ich bin am Austauschen und bin mit mir die Sachen so am Zusammensammeln und das wird jetzt, ich glaube, wie auch die heitere Fahne entstanden ist, wird jetzt das durch die Erfahrung, die wir machen, können wir das dann immer besser so auf den Punkt bringen, was wir brauchen, genau.
Ich nehme die heitere Fahne als extrem wichtiges Beispiel war für die Schweiz, wie Kultur funktionieren kann. Und auch immer für uns, für das Kleintheater, war das auch immer wieder ein wichtiger Bezugspunkt zu merken, okay, wie könnte unsere Arbeit auch aussehen. Mhm. Wenn wir jetzt noch einen Schritt vielleicht nochmal herauszoomen und sehr konkret werden oder eben auch nicht konkret, je nachdem, wie nimmst du Inklusion in der Kultur wahr, in den verschiedenen Kulturhäusern in der Schweiz?
Also ich habe das Gefühl, also was ich sehr schön finde, ist, dass man darüber spricht, dass es in den Kulturstrategien angekommen ist, dass es in vielen Häusern angekommen ist, dass man überlegt, wie man sich verbessern kann oder ja, wie man da weiterkommt. Ich denke, manchmal fehlt mir vielleicht so ein bisschen die Lust- und Leidenschaftsperspektive oder so der Aspekt. Ich habe manchmal so das Gefühl, es ist jetzt halt, man muss das jetzt halt machen. Also, genau.
Also, dann hören wir auch oft raus. Und was ich da oft sehe, ist so, wenn wir dann wirklich über Inklusion sprechen, auch mit anderen, heißt es dann immer, ja, es werden mir viel mehr Sachen gesagt, warum es scheitern kann oder was Faktoren sind, wie dann wirklich das Konstruktive. Schon in der Szene merke ich das schon, aber eben alle sind irgendwie so mit Herzblut dabei, dass es auch viel um Ausbrennung geht und dann da neue Impulse auch vielleicht zu setzen, wenn man selber schon am Limit ein bisschen läuft, merke ich dann schon, das decken viele Leute in der Szene ab, aber es ist so wie, es spricht niemand gern darüber, weil man irgendwie schon den Zeitgeist auch nutzen will und mehr machen will, weil momentan das Fenster offen ist. Aber das finde ich schon auch noch spannend. So manchmal die Lust im Prozess, merke ich dann schon, fehlt manchmal. Übergeordnet ist sie schon da, aber in der Teilarbeit fehlt sie oft. Mhm. Wenn ich wie du das siehst.
Genau, also ich meine eigentlich genau das. Ich glaube wie auch, dass die Lust so auf einer übergeordneten Ebene, also so intellektuell und inhaltlich und gesellschaftlich, glaube ich schon, ist die Lust da und ist eine riesen Offenheit da. Ich glaube dann beim nächsten Schritt schon wird es dann schwieriger, wenn es ums Runterbrechen geht oder eben ums Definieren, was es dann auch braucht an Ressourcen und so. Siehst du ja, ich scheitere auf der anderen Seite auch dran. Wir haben auch keinen Access Rider. Also genau, ich, ja. Und dann geht es noch eine Ebene tiefer und das ist dann dort, wo man wirklich zusammenarbeitet, wo man probt, wo man zusammen isst, wo man schauen muss, dass alle den Weg finden und am Abend wieder zurückkommen, wo ganz viele Probleme, Themen immer reinclashen, wo man konfrontiert ist und sich abgrenzen muss, aber auch nicht und so. Und dort wird es dann, halt anstrengend und so, genau. Ja, aber und trotzdem bin ich irgendwie trotzdem auch doch mega zuversichtlich oder habe wie das Gefühl, dass es viele Menschen gibt, viele Künstlerinnen, Kunstschaffende, die interessiert sind an dem und das auch mal auch erfahren wollen und ausprobieren wollen. Und ja, ich glaube, es braucht einfach weiterhin ganz viele Möglichkeiten, um sich da auszuprobieren und wahrscheinlich nach wie vor irgendwie Ensembles und Menschen, die so da weiter vorangehen und halt andere mitziehen und mit anstecken eigentlich, mit dieser Leidenschaft dann auch, für was halt dann schlussendlich daraus entstehen kann. So.
Was wir auch oft sehen, und vielleicht seid ihr in diesem Thema ein bisschen anders, aber es nimmt mich trotzdem Mund, wenn wir versuchen, inklusive Inhalte oder auch inklusives Publikum ins Haus zu bekommen, die Community-Arbeit, also wie kommen wir an diese Biotope oder so, weil sie schon sehr auf sich also bei mir schlagen immer so zwei Herzen, wenn ich als eigenbetroffener Mensch die Situation anschaue, weiß ich schon, nur weil etwas inklusiv ist, muss auch nicht jeder Mensch mit Behinderung dieses nutzen. Aber wenn ich dann das ein bisschen mit einem breiteren Horizont sehe, sage ich, ja, aber wie soll das Gegenüber merken, dass die Bedingungen und auch die Maßnahmen wertgeschätzt werden, wenn dann niemand kommt? Eben, ihr seid ein Kulturhaus, wo so, wie kommt ihr mit den Communities oder wie kommen Leute zu euch?
Hey, das ist auch wirklich, also ich finde, das ist eine Riesenherausforderung. Wir überlegen auch immer wieder, wie kommunizieren wir, wo sind die, wo öffnen wir Türen, wie kommen die Leute zu uns ins Haus, weil eigentlich ist viel da, dass es möglich wäre. Wir haben auch dieses Kulturportier-Angebot zum Beispiel, wo Menschen, die nicht selbstständig weg können oder nicht allein sein möchten an einem Abend, dann von einem Kulturportier oder einer Kulturportier bei uns in Empfang genommen werden und eigentlich den Abend zusammen verbringen. Das kann man buchen. Es ist lustig, wir kommen immer wieder, also ich komme immer wieder zum gleichen Punkt zurück. Es ist, also Beziehungen, persönliche Beziehungen. Wenn es gibt bei uns, wir haben wie so verschiedene Formate, die so Türöffner sind. Also zum Beispiel das Theateratelier, dann haben wir ein Kreativatelier, wir haben Kurse in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Plus. Wenn Menschen wie einmal oder mehrmals bei uns waren und wie, egal ob in der Küche oder in einem Kurs oder als Gast, und wenn sie etwas Gutes erlebt haben und wie Vertrauen haben, dass es beim nächsten Mal auch wieder etwas Konstruktives ist oder zumindest etwas, was einem berührt, ich glaube, dann kommt man wieder. Und das wäre auch der Weg in die Communities. Ja, und über persönliche Kontakte eigentlich, da sind wir dann auch wieder beim Thema Freundinnenschaft, dass es halt wie mehr braucht als einfach eine, in Anführungsstrichen, professionelle Beziehung oder ein bisschen Kommunikation oder so, dass es halt häufig darüber läuft, dass man sich schon auch irgendwie privat noch austauscht oder über längere Zeit dann kennt, dass man mehr voneinander weiß, dass es wie auch intimer ist. Und mit den Leuten, wo das so ist, das sind auch so eine Art vielleicht Gatekeeper, weil die bringen dann vielleicht auch wieder einen Teil von ihrem Freundinnenkreis mit oder Beziehungen oder ihre Community. Aber wenn wir einfach eine Community so ins Blaue raus ansprechen und es keinen persönlichen Kontakt gibt oder so, dann ist es bei uns auch so, dass wir Gebärdenverdolmetschung haben und niemand sitzt da im Publikum, der das nutzt oder die das nutzt. Mega frustrierend. Ja.
Oh ja. Ja, das ist so. Wenn du jetzt auf die letzten 10 Jahre nochmal zurückschaust, kannst du sagen, was waren so die größten Stolpersteine auf der einen Seite, aber auch Aha-Erlebnisse auf der anderen Seite?
Die größten Stolpersteine, denke ich, tatsächlich ist diese Kräftefrage irgendwie, also wie viel kann man, gibt man, wo geht es nicht weiter? Ich finde, ein großer Stolperstein oder eine Herausforderung, finde ich auch, ist tatsächlich, dass sich wie so Vorstellungen von Arbeit wie auch am Verändern sind. Und dass wir dann auch manchmal merken, also dass es dann auch so wie Generationenunterschiede gibt. Also ich komme eher noch so aus einer super idealistischen Macherinnen, aber dann eben immer an über die eigenen Grenzen hinaus so und ja, Generation irgendwie. Und jetzt hat sich viel verändert. Man ist achtsamer, man ist aware, man pflegt auch sich selbst, was ja auch mega wichtig ist. Man will nicht mehr 100% unbedingt arbeiten, man möchte mehrstimmiger auch leben, vielleicht nicht alles in die Arbeit geben, oder es definiert sich einfach anders. Und ich finde, das ist gerade so bei dieser inklusiven Arbeit oder bei dieser mehrstimmigen Arbeit, wo halt wirklich so ein mega, glaube ich, großes Engagement gefragt ist. Genau, ist das eine Herausforderung, wie man eine gute Balance schafft, dass das Feuer immer weiter brennt, aber man trotzdem eben nicht ausbrennt. Nicht ausbrennen. Genau. Aha. Und Aha-Erlebnisse. Ja, also vielleicht, ich finde es schon spannend, dann auch selbstkritisch immer wieder zu merken, wenn man auf ein Thema geht, wie man sich dann auch plötzlich schnell wieder einengt. Mhm. Also gar nicht mehr, also man so denkt, ja, wir sind so super divers und inklusiv und so. Und dann plötzlich merkt man aber, ah, ich habe eigentlich ja auch voll die Scheuklappen auf. Ja. Also mir ist eben, da bin ich wieder beim Migrationsthema, dass ich halt auch in letzter Zeit mich so gefragt habe, was ist eigentlich so, was könnte so eine Antwort von uns sein jetzt auf das Weltgeschehen? Mhm. Und dann habe ich so gemerkt, pflege ich eigentlich eine Freundschaft mit einer Person mit Migrationsgeschichte? Oder wo bin ich da? Und habe auch so gemerkt, ne, ja, nein, eigentlich, ich bin da auch nicht nah, oder ich bin da auch nicht, ich habe da jetzt auch wie ein bisschen, war ich wie zu, weil ich einfach so auf ein Thema wie fokussiert war, lange Zeit, und jetzt plötzlich klopft das halt so auf die Schulter durch irgendwie alles, was um uns rum passiert, und diese Polarisierung und dieser krasse Rechtsrutsch irgendwie. Ja. Genau, und dann klopft jetzt das halt so auf die Schulter, und das, ich glaube, das ist, sind immer wieder so Aha-Erlebnisse, wie so zu merken, Engagement für etwas, das ist mega wichtig, und dann aber auch immer wieder so hinter sich zurückzustehen und zu gucken, aber was schließe ich jetzt gerade komplett aus? Ja. Und dann wieder anzupassen, zu hinterfragen, und dann merkt man, jetzt schließe ich aber das wieder aus. Ja. Also dort einfach so beweglich zu bleiben, glaube ich. Also selbstkritisch auch.
Ja, ja, und auch sagen, eben, man kann auch nicht alles. Also dann auch einzugestehen und sagen, vielleicht kümmere ich mich jetzt wieder um das Thema, ja, weil ich das beackert habe. Sehr spannende und auch interessante Gedanken, liebe Ryan. Wenn wir aber jetzt einen Ausblick machen, eben, ihr geht jetzt auf Tour. Wir kommen ja dann auch,
ja, genau, zu euch
am 12. März mit unserem Doc. Gibt es sonst noch was raus muss? Im Februar kommt diese Folge, vielleicht so ab März oder Sommer, was euch noch wichtig ist?
Dass sich die heitere Fahne nicht irgendwann oder nie nur um sich selbst dreht. Ja, dass sie noch lange Bestand hat und neue Menschen diesen Ort auch irgendwie bespielen können und neue Themen auch im Haus ihren Platz finden.
Rael, danke auch für deine Offenheit und für dein Feuer.
Euch.
Ich hoffe, dass es weiterhin auf einer nicht zu hohen Stufe brennt, sondern schön immer am Köcheln bleibt. Und jetzt noch ein bisschen Service-Info. Die nächste Folge findet von Seitenblicke Ende April statt. Und euch wünsche ich jetzt noch nicht so kalte Tage, aber der Frühling kommt ja jetzt dann langsam, und haltet Sorge zueinander und auch zu euren mentalen Herausforderungen. Tschüss zusammen.